Marius.
Lenny.
Du kennst wahrscheinlich Letterboxd, ne?
Klar.
Jeder kennt Letterboxd da draußen. Für alle, die es nicht kennen, Letterboxd ist eine Filmbewertungsplattform, wo man online Filme loggen kann und speichern kann und bewerten kann und so kleine Kurzreviews machen kann. Mhm. Also sehr, sehr toll. Wir sind da auch unterwegs, also folgt uns da auch gerne. Und wir kommen in diesem Podcast garantiert auch nochmal auf Letterboxd zu sprechen.
Das stimmt.
Aber deren Social-Media-Abteilung, die haben so ein kleines Spiel, wo die Stars und Celebrities einfach mal fragen, was ihre 4 Favorite Films sind, also ihre 4 Lieblingsfilme. Und ich würde dich an dieser Stelle fragen, aus der Kundung geschossen, das ist jetzt hier unser roter Teppich.
Oh.
Du bist für die Premiere von, weiß ich nicht, was dein neuer Film?
Mobbing der Film 2.
Mobbing der Film 2.
Ich darf jetzt auch mitspielen, ja.
Hallo, Herr Stolz.
Hallo.
Guten Tag. Erstmal viel Erfolg für den Film. Hoffen wir, dass es ein Erfolg wird.
Danke.
Hauen Sie mal bitte Ihre 4 Lieblingsfilme raus.
Die absoluten 4 Lieblingsfilme.
Ja, das muss spontan aus der Kanone geschossen.
Der Pate.
Der Pate. Mhm.
Terminator.
Mhm.
Der erste.
Mhm.
Das Boot.
Mhm.
Und Jurassic Park.
Und Jurassic Park, wow.
Gut, ich hab's keins. Oh Gott, das jetzt kommt ja, ich würde sagen, ja, und es 2001.
Ja, und ja, aber du musst dich auf 4 Filme festlegen, das sind deine 4 Filme. Und ganz ehrlich, das ist eine Filmbro-Antwort.
Das ist eine richtig männliche Auswahl.
Aber ganz ehrlich, ich gebe dir das. Sind ja auch auf jeden Fall ja renommierte Filme. Und ne, also zumindest für Jurassic Park lege ich auch meine Hand immer wärmstens.
Den Rest nicht?
Doch, schon. Das sind gute Filme, aber ich würde sie jetzt nicht als meine 4 Favorites abspeichern. Wie sieht das bei Serien aus? Hörtest du da, könntest du auch direkt
die
aus
Top-Serien.
Auch schnell.
Twin Peaks?
Twin Peaks, ja.
Oh mein Gott, das ist sehr schön. Oh Gott.
Mhm.
Sopranos.
Mhm, Sopranos.
Oh Gott, ich dachte jetzt nicht The Wire, das wird zu lang. Kampf der Galactica, das Remake.
Mhm.
Und
das wirklich nicht mit rein?
Da ist zu viel Bullshit passiert. Okay. Das muss so ein komplett Ding sein.
Okay, verstehe ich sehr gut.
Und ich sag noch, boah, ich muss echt nachdenken. Und ich sag dir, es ist diese Serie, ich sag Saber and the Starships, um was aus der Klassik-Ecke, Kindheitsecke zu nehmen.
Ich hätte jetzt auch das Traumschiff sagen hören.
Oh, nein, danke.
Ich muss sagen, ich hätte fast das Traumschiff dieses Wochenende eingeschaltet, weil Riccardo Simonetti war zu Gast und ich habe mir gedacht, komm, gib dir das mal. Aber ich habe noch in meinem ganzen Leben noch keine einzige Folge das Traumschiff geguckt.
Echt?
Und ich frage mich bis heute, ist es so ein Ding, was sich ernst meint? Also, glaubst du, dass sie ernst meinen? Aber ich glaube, das ist so doch drüber, das kann man doch nicht mehr ernst meinen.
Ich weiß es nicht. Gefühl doch so, es ist so total aus der Zeit gefallen, weil so Kreuzfahrten, ich denk so, Alter, Leute, stop this.
Mhm.
So ein Waste. Ich glaube, ich habe das mal, ich komme noch aus Zeiten, war lineares Fernsehen noch so angesagt und manchmal war einfach auch nichts. Dann bist du mal so kleben geblieben bei sowas und ich so kurz reingeguckt.
Mhm.
Aber keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Harald Schmidt mal irgendwie mitgespielt hat beim Traumschiff.
Aber generell haben ja gefühlt alle nur mitgespielt, weil die einfach nur eine Kreuzfahrt machen wollten, ne?
Echt? Ich dachte, das wäre so, ach ja, einmal so was, ist sowas kultig-schrulliges irgendwie.
Ja, aber also ich weiß es auf jeden Fall von einigen, dass das so war, dass die dann nur mitgemacht haben, weil die auch tatsächlich die Kreuzfahrt machen wollten und dann das so kombiniert haben und dann gedacht haben, geil, jetzt kann ich hier Urlaub machen, spiele ich nebenbei noch mal ein bisschen was. Und dann war es das.
Ey, würden wir auch machen, oder?
Ich würde es, also...
Nee, ich würde es nicht machen.
Umwelttechnisch würden wir es nicht machen. Und das Ding ist halt, du hast dann auch Florian Silbereisen an der Backe. Also es ist halt...
Stimmt.
Ist halt die Frage,
ich glaube, der ist ganz nett.
Glaubst du, der ist ganz
nett?
Ich
weiß es nicht.
Ich hätte ihn aber auch als Jesus gesehen, oder nicht?
Bei der Passion.
Aber
alle Sachen durch in der Anmod hier quasi. Aber ich habe die Passion auf RTL ausschnittsweise gesehen. Und ja, Jimmy Blue...
Ist back.
Beste Besetzung, wo ich gerade eben das Boot nannte, in dem sein Vater ja mitspielt. Tritt in seine Fußstapfen.
Ja, und macht jetzt die Passion. Aber die Passion ist genau das Gleiche. Die Passion ist exakt das Gleiche wie, habe ich das Gefühl, wie das Traumschiff. Also ich da weiß ich auch nicht, meinen sie es ernst, meinen sie es nicht ernst?
Aber das ist so weird.
Okay, also für alle nochmal, die da auch keine Ahnung haben, bei RTL wurde die Passion Christi neu aufgelegt und
geholt.
Das
kommt ja jedes Jahr irgendwie seit ein paar Jahren. Das ist auch komplett an mir vorbeigegangen.
Richtig.
Und dann haben wir das irgendwann gemacht und seitdem machen die das jedes Jahr.
Also richtig,
und
die bringen das in ein modernes Setting. Die sind dann zum Beispiel mal vor 2 Jahren oder so durch die Essener Innenstadt gelaufen und dann wurde das Ganze von Thomas Gottschalk moderiert.
Essen?
Ja, ich weiß es auch nicht.
RTL sitzt doch hier.
Ja, aber, ne, aber ich glaube, ganz Köln können sie nicht dafür absperren. Ich glaube, Essen kann man noch so
entbehren. Aber Jesus auf der Schildergasse?
Jesus auf der Schildergasse würde ich hart
fühlen. Dann wird er an diese riesige Eistüte genagelt oben auf dem Hochhaus. Da ist so eine riesige Eistüte in Köln.
Auf das hätte auf jeden Fall wäre ein visuelles Statement. Ja. Ich finde aber auch besonders geil, dass als Jesus die Blinde heilt,
das hab ich gesehen.
Weil sie wird gespielt von Jenny Elvers.
Ja.
Es ist so, oh mein Gott. Es ist wirklich, also die haben wirklich die absolutesten Z-Stars von ganz Deutschland genommen. Und ich glaube, Jenny Elvers hat damit auch ihr großes Comeback gefeiert.
Die ist wieder da.
Sie ist wieder da.
Vielleicht kommt die ja mit Jimmy Blue auch nicht zusammen und er kann nochmal irgendwelche Kinder leugnen. Oh Gott, gut.
Ja, am besten leugnen wir aber nicht diesen Podcast hier.
Wer sind wir denn eigentlich?
Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Heute reden wir im Podcast über das schöne Thema Filmabend und Filme sammeln. Außerdem haben wir natürlich die Filmstarts für euch. Da haben wir einen affigen Film, noch einen affigen Film und einen besessenen Film. Und wir haben sie alle schon gesehen und können was dazu sagen.
Wow, Wahnsinn.
Aber
als ob das unser Job wäre.
Das ist eigentlich unser Job und wir schaffen es, die auch manchmal zu gucken. Aber wir starten mit unserem großen Thema rein und wir haben in der Vorbereitung, wir haben ja eine kurze Woche, ne? Wir sind ja hier quasi noch in der Osterwoche,
richtig.
In der RTL-Osterwoche.
Wir sind gerade noch auferstanden und,
ja.
Und jetzt sind wir hier schon wieder hier.
Auferstanden aus den RTL-Ruinen. Gott. Und da haben wir uns beide quasi fast ein ähnliches Thema überlegt für diesen Podcast. Und es soll um die eigene Filmsammlung gehen und zwar abseits den ganzen Film, die man so pseudomäßig besitzt, über Streaming-Portale. Da kann man ja Sachen gar nicht besitzen. Ne? Streaming gehört ja auch gar nicht, selbst wenn du Filme kaufst. Und da direkt mal so Anfangsfrage. Bei Amazon Prime zum Beispiel, da kannst du ja Filme leihen und Filme kaufen. Und kaufen ist richtig teuer. Und ich frage mich, wer macht das? Also wer kauft einen digitalen Film für, keine Ahnung, 17 Euro? Also ich verstehe es, ne? Also es gab es ja auch in Corona-Zeiten so, dass man irgendwie als Disney zum Beispiel sehr viele Filme nicht ins Kino gebracht hat, sondern, ne? Und so für Familien, wenn die sagen, können jetzt nicht ins Kino gehen, aber die Kinder wollen den Film sehen, dann kaufst du dir den irgendwie, damit du ihn früher sehen kannst. Aber hier und da kannst du einfach beide Optionen bei älteren Filmen auch haben. Ich denke so, ja, aber der gehört mir doch gar nicht. Warum soll ich 18 Euro für einen Film ausgeben? Klar, dann habe ich mehr Zeit, den zu schauen, aber wer sagt mir denn, dass der in einem Jahr noch da ist?
Ja, also ich persönlich bin ja, ich bin ja eh ein Fan des Physischen.
Ja.
Da können wir auch.
Das sieht man.
Okay, gut. okay. deswegen kann ich generell, bin ich kein Freund davon, mir Sachen irgendwie im Streamingdienst zu kaufen. Also es gibt ja auch oft die Sachen, okay, lass uns erst noch mal schnell deins abarbeiten, bevor wir hier, glaube ich, das ist ein Thema, wo wir jetzt auch sehr ausschweifen können, wovon ich auch endlich mal ein bisschen Knowledge habe. Das allererste Mal in meinem Leben auf Cinema Strikes Back kann ich mit Expertise um mich hauen. Ich persönlich verstehe es auch nicht. Also, wenn du einen Film natürlich mehrmals schauen möchtest, wenn du jetzt weißt, okay, gut, das ist mein absoluter Lieblingsfilm, den kaufe ich mir dann auch, dann kann ich das verstehen, aber gleichzeitig auch nicht, weil die Rechte und so, die wechseln ja eh immer. Und dann kann es ja sein, dass der dann irgendwann mal auf Netflix oder so auch gratis zu sehen ist. Oder eh alles im Repertoire von Disney ist ja eh bei Disney Plus zu sehen. Also da fliegt ja eh meistens nichts raus. Außer, ne, ist ja auch letztes Jahr gewesen, ist ja auch eine riesige Palette an Filmen bei Disney rausgeflogen. Zum Beispiel dieser Bryan Cranston Affenfilm, wo wir auch wieder bei affigen Themen sind. Den kann man auch nirgendwo mehr sehen. Also das ist schon krass. Das zeigt ja auch eigentlich so direkt die Schwächen von Streaming, nämlich dass alles nicht gewiss ist.
Und dass du vor allem gerade ältere Filme, und ich fasse den Begriff jetzt extra sehr weit, also tatsächlich so Klassiker aus den 80ern so zum Beispiel gar nicht sehen kannst. Oder halt manchmal auch in mieser Qualität, zum Beispiel bei Prime. Wenn da Filme echt in schlechter Qualität vorliegen und du weißt eigentlich, dass die besser sind, wenn du die auf Blu-ray kaufst. Aber manchmal kriegst du die auf Blu-ray nicht. Was ich manchmal gemacht habe, ist aber tatsächlich leihen. Wenn ich unbedingt einen Film sehen wollte
oder du zu faul warst, die Blu-ray aus dem Regal zu holen und dann hast du noch geliehen. Nein.
Das habe ich nicht bezahlt, aber ich habe tatsächlich letztens Goodfellas geguckt und ich war zu faul aufzustehen, dann habe ich den gestreamt. Aber ich habe den Unterschied gemerkt in der Qualität, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich auch einige, es gibt aber auch das Gegenbeispiel, wo die Streaming-Version besser ist als die physische Version. Zum Beispiel bei Fluch der Karibik, meinem absoluten Lieblingsfilm natürlich, ist es so, dass die Streaming-Version besser ist. Denn es gibt tatsächlich nur eine Blu-ray-Variante, einen Print, und es gibt keine 4K-Blu-ray-Variante. Aha, okay. Und die wurde nur einmal abgemischt, und deswegen ist tatsächlich die Streaming-Version deutlich besser. Aber man ist beim Streaming natürlich auch immer auf Internet angewiesen. Und wir in Deutschland kennen das, vor allem Leute, die vom Land kommen. wenn ich meine Eltern besuchen gehe, kann eigentlich nie vernünftig einen Film streamen, ohne dass es geruckelt oder dass der Film echt kacke aussieht von der Qualität her.
Musst du nicht mal aufs Land gehen. Selbst hier in der Großstadt hast du ja ab und zu mal Probleme. Und ich fand das ganz witzig, öfter mal Probleme bei Disney Plus tatsächlich gehabt, dass das irgendwie nicht richtig gestartet hat oder der springt, wenn du eine Pause gemacht hast bei Serien und sonst hast du 20 Minuten zurück. Aber sie haben jetzt das ganze Abo-Geld genommen und haben ein neues Logo, ein neues Intro für Disney Plus kreiert.
Die haben
ein
neues Blau.
Ja, und es hat eine neue Animation. Das ist also, ja gut, wenn die Daten da reingehen, gerne, nein. Also,
aber das macht mich auch fertig, ich mag das ja. Blau nicht. Ich finde, das ist so, das ist
so ein Petrol.
Ja, aber das, ne? Ich so finde, es hat auch nicht so, einen tollen Wiedererkennungswert. Ja,
ich fand
so.
Immer dieses Disney, hat mich immer an das Switch von Nintendo erinnert,
ja.
Dieses Klicken.
Disney, also, was klaut ihr da?
Was ist los? Also, eigene Filmsammlung, it is. Man kriegt zwar tatsächlich nicht alle Filme auf Blu-ray, das muss man leider sagen. Mm. Und manche sind auch unverschämt teuer. Deswegen an der Stelle gesagt,
es sind teure,
verständlich, sorry. Wenn Leute sagen, boah, nee, ist mir insgesamt zu teuer, weil manche Filme, da zahlst du auch mal locker 20 Euro für eine Disc, für einen Film ohne Extras.
Mm.
Muss einem das dann auch wert sein.
Voll.
Aber die Vorteile liegen halt schon auf der Hand. Erstmal, es gehört dir.
Mm.
Wenn du die Blu-ray gut behandelst, erhält die auch ein bisschen was.
Und sieht gut aus.
Ja, und sieht gut aus.
Wenn man auch ein Wendecover noch dabei hat, ja, wo das
LSK-Logo.
Oh,
die ganzen Hersteller ohne Wendecover.
Ja.
In der Hölle,
eine bestimmte Zeit von Warner Brothers hat das nicht gemacht. Mhm. Warner Brothers hat selten so ein Wendecover gehabt. Das regt mich bis heute auf.
Pfui. Und du hast natürlich eine höhere Qualität.
Auch auf jeden Fall beständig. Also kann nicht einfach, dass es dann mal wechselt zwischendrin einfach die Qualität.
Artefakte. Ja, die Qualität ist auf jeden Fall wesentlich besser auf einer Blu-ray. Und du hast sie halt. Und es kann zum Beispiel nichts im Nachhinein verändert werden. Es ist ja schon oft passiert bei Filmen oder Serien. Im besten Fall ist nur irgendwie ein Fehler passiert. Na gut, ich wollte jetzt ein Game of Thrones Beispiel nehmen, da habe ich jetzt die falsche
Version. Ja, du sagst.
Aber du kennst, da stand ein Kaffeebecher.
Ja, drin, ja.
Ne? Das kennt man auch, wenn man Game of Thrones jetzt nicht geguckt hat. Da stand ein Kaffeebecher von Starbucks, glaube ich, drin. Und den hat man dann rausgenommen und quasi das ersetzt. Aber für eine gewisse Zeit konntest du halt die fehlerhafte Version gucken. Und wenn du dann solche Leute wie George Lucas hast, die ihre Werke gerne noch mal wieder und wieder ergänzen mit gewissen Sachen und du willst eigentlich nur die Kinoversion gucken, dann bist du halt natürlich mit einem physischen Datenträger besser. Schließt du besser da, ne?
Richtig, oder es gibt ja auch die Version, dass es eben geschnittene Fassungen einfach gibt von Filmen und im Ausland zum Beispiel ungeschnittene Fassungen gibt und die gibt es dann eben auf Blu-ray und deswegen kann man sich die dann auch einfach importieren lassen, so wie ich es häufiger mal mache.
Österreich.
Österreich, Grüzi, nee, Grüzi war doch, oder?
Ja, irgendwas Südliches.
Ah, es ist, oh Gott, es tut mir leid. Servus. Das ist Servus.
Bayern,
ja, aber das ist oh nein, Gott, oh nein.
Auch eins. Oh Gott.
Es tut mir leid. RTL Passion.
Servus, herzlich willkommen. Grüezi miteinander.
Ja, das ist schön. Okay. Das ist da sehe ich. Falco kennen und lieben wir.
Ja.
Ich bin im Urlaub in Österreich dieses Jahr. Also ich hoffe, ihr fangt mich nicht an der Grenze ab.
Schengen-Abkommen regelt.
aber das ist es ja eben. Und ich bestelle mir auch, also ich lasse mir häufig auch mal eine Blu-ray importieren, die jetzt, also zum Beispiel Skandinavien hat viele Filme auf Blu-ray, die es gar nicht irgendwo anders auf Blu-ray gibt. Und dann bestelle ich mir die häufig, weil die haben dann immer noch deutsche, also immer noch die Original-Tonspur. Untertitel haben die dann meistens nicht auf Englisch oder so. Aber man kann sich tatsächlich häufig irgendwie aushelfen, wenn man auch aus dem Ausland mal ein paar Blu-rays bestellt.
Das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich habe mir vor Jahren die Nightmare on Elm Street Box geholt. Mhm. Mit allen
Nightmare on Elm Street. Ist die nicht italienisch auch so ein bisschen?
Ja, pass auf. Ja, okay. Die deutsche Version irgendwie, es sind ja 7 Filme drin, sind drin. Und deutsche Version 40 Euro. Dann gucke ich so, Italien-Import. Gleiche Box, gleiche Filme. Es steht halt auf der Hülle auf Italienisch, also auf Englisch. Und hinten drauf, I don't care. Deutsche Tonspur, alles da, 17,99 Euro.
Ja, also
es einfach ist kein Importkosten, alles über den gleichen Versandhandel. Easy going. Also manchmal kann man halt auch einfach Geld sparen, wenn man ein bisschen guckt, welche Version holt man sich.
Voll. Man kann generell sparen, weil es gibt auch so bei gewissen Anbietern, Online-Großhändlern oder so, gibt es auch mal Aktionen, so dass man, weiß ich nicht, 10 Blu-rays für 50 Euro, 3 für 2 und sowas. Also, und ich weiß nicht, die schicken wir uns immer mal hin.
Das ist hier in Bochum immer so ein Fluch, dann so Freitag hier, da ist wieder angeboten. Ich, so, ich habe doch gerade was anderes gekauft. Jetzt, ich muss
ja, also, kaufen. Also das ist so. Also das, ja. dass man da reingeht. Also wenn man dann da sammlerisch veranlagt ist, also wie es bei mir ist. Also es ist so wirklich so, ich gebe gefühlt für nichts Geld aus, außer dann mal für Blu-rays. Und das zeigt, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. aber was ich, also wo ich eigentlich meine, also locker 75% meiner Sammlung her habe, ist einfach von eBay. Mhm. Also dass ich gucke, also vor allem wenn man jetzt wirklich sich eine Sammlung mit Klassikern oder beziehungsweise mit Blockbustern zulegen möchte, mit populären Filmen, dann geht es am besten über eBay, vor allem dann über Auktionen, dass man dann sieht, okay, der Film wird gerade für 1 Euro wirklich angeboten, dann kriegst du den meistens auch für 1 Euro oder bezahlst dann am Endeffekt 3 Euro für einen Film. Also das ist auch günstiger deutlich als im Stream.
Hast du da irgendwie nur positive Erfahrungen gemacht? Weil ich hätte bei solchen Sachen immer so ein bisschen Befürchtung, okay, wie pfleglich sind die Leute mit dem Datenträger umgegangen? Also wenn Leute halt so eine Blu-ray rausholen irgendwo und legen die mit der Datenträgerseite auf den Tisch, dann,
ja,
oh, dann läuft es mir kalt den Rücken
runter. Ja, also die sind schon hier und da schon mal ein bisschen zerkratzt, aber es hat eigentlich immer funktioniert, dass funktioniert. Die Blu-ray-Box war dann meistens mal beschädigt, aber da habe ich auch eine Lösung gefunden. Ich hab mir so 50 Blu-ray-Cases noch bestellt, um die dann auszutauschen, falls dann mal eine Blu-ray oder so kaputt ist.
Ist das so ein Boomer? Hättest du kennst du diese Rolling-Halter? Also nicht diese Ringe, nicht die Spindel, sondern diese Bücher, Case, die so
ja, aufklappst. Oh mein Gott,
und dann sind die in so labbrigen Hüllen
drin. Schön, oh,
da dreht sich
wo man sich die Sachen
nach vorne vergeholt hat.
Da dreht sich, schön.
Ist auch ganz, ganz schlimm. Nee, aber auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man Filme da auch tatsächlich ein bisschen günstiger bekommt. Es gibt auch diverse Filmbörsen tatsächlich, wo man einfach hingehen kann. Und
da findet man auch eher mal so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen spezieller, wollen wir mal sagen, ne?
War ich tatsächlich noch nie.
Ich auch noch nicht. Ich wollte, ich glaube, 2020 gehen und dann
kam Corona.
Kam Corona, da wurden die ganzen Filmbörsen noch gesagt. Aber auf jeden Fall kriegt man viele Filme auch günstiger, als man sie jetzt so, also wenn man sie jetzt direkt, keine Ahnung, bei Amazon oder Thalia, was er sich bestellt. Es gibt durchaus Möglichkeiten, die Sammlung ein bisschen zu komplementieren, ohne direkt einen großen Kassensturz machen zu müssen.
Voll. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe mir auch echt, also 4K habe ich auch gesagt, da gehe ich nicht mit.
Same.
Das ist mir einfach wirklich deutlich zu teuer. Also, weil Blu-rays kriegst du wirklich, wenn du richtig nachschaust, kriegst du die hinterhergeschmissen. Also, die sind deutlich billiger als 4K Blu-rays, weil die sind echt unverschämt teuer. Also,
wenn die Hüllen sind nicht so schön.
Ja, genau. Und du bezahlst dann direkt 30 Euro für einen Film.
Mhm.
Und da verstehe ich dann auch, wenn man dann direkt auf die Streaming-Alternative überschwenken möchte und ja, sich dann durchaus da eben den Film kauft.
Durchaus. Bist du denn so einer, der sagt, Hauptsache ich habe den Film im Regal stehen, oder darf es auch mal eine Special Edition sein, also irgendwas mit einem schönen Case oder irgendwas von der Criterion Collection? Also wer das nicht kennt, das ist US-Anbieter und die bringen sehr schön gestaltete Cover raus und die kosten natürlich aber auch ein bisschen mehr, aber es sieht schon sehr cool aus. Also vor allem sehr kultige Filme, Klassiker gibt es da zu kaufen. Ich habe zum Beispiel eine schöne Godzilla-Sammlung mit diversen Filmen von
Criterion. Mit allen?
Also nee, es gibt nicht alle.
Ja, ich glaube,
es gab mal eine immer mit den älteren. Also ich habe die ab den 90ern bis Shin Godzilla sind drin. Aber da fehlt dann halt so die ganze 80s-Ära, die 70er, 60er natürlich. Der erste und der zweite sind noch mit drin, also von in den 50ern. Aber so die ersten, das ist das Ding, die kriegst du halt nicht. Die kannst du hier und da tatsächlich im Stream dir leihen, aber auch nicht alle. Und vor allem eher so diese etwas funnigeren Godzilla-Filme, zum Beispiel hier so Godzilla vs. King Kong zum Beispiel, die ein bisschen quirky ist. Aber so die 80s fehlen da so ein bisschen. Es gab da eine Collection, war, glaube ich, limitiert und kriegst du jetzt wirklich Sammlerpreise.
Ja.
Also das ist das nächste Ding, also viele Filme Auf der einen Seite kriegst du welche günstig, aber manche Preise steigen aber auch in den Himmel.
Das ist echt krass. Und vor allem bei Criterion ist es ja auch so, das Ding, die musst du importieren lassen. Also das ist so, und dann kommt da noch Zoll drauf und so. Und deswegen habe ich da auch echt nur so ein paar Sachen. Marcel the Shy with Shoes On, was so einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Jahre ist, den hat Criterion rausgebracht auf Blu-ray. Und ich war so, okay, gut, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich diesen Film irgendwie mir ins Regal stellen kann, weil der Film mir wirklich so viel bedeutet. Und dann habe ich den auch darüber bestellt. Aber ansonsten ist das, finde ich, sieht immer unfassbar toll aus. Und wenn ich könnte, wenn ich die finanziellen Mittel hätte, wäre meine gesamte Sammlung aus Criterion-Filmen. Aber ich finde es auch immer toll, wenn Criterion lädt ja auch ab und an Leute aus der Filmindustrie ein, zu sich in ihren Schrank, dass die sich da bedienen können, einfach an all deren Blu-Rays. Und ich bin so, ich will das auch! Ich will das auch!
Sie dürfen die behalten, die picken ja meistens so ihre Favorites daraus in den Filmen oder so.
Ja, die dürfen die mitnehmen. Michael Shannon hatte sich da so einen schönen Jutebeutel noch mitgeschnappt und da all seine Blu-Rays reingetan.
Ich liebe alle Filme und einfach das ganze
Zeug genau. Mitnehmen. Das wäre toll. Wenn du diesen Move pullen würdest, ich fände es toll. Aber
also du bist noch so eher so, Hauptsache der Film steht irgendwie im Regal, es muss jetzt nicht gerade immer die Collector's Edition sein.
Ja, mit einem
schönen Pappschuber.
Ja, nee, also ich find's auch, dann ist es das schönere Gesamtbild, wenn eigentlich so alles dann eben so in diesem Blu-ray-Blau ist. Ich bin auch zum Beispiel gar kein Fan von Steelbooks. Ich finde Steelbooks echt kacke.
Kommt drauf an.
Ja,
Ich komm ein bisschen drauf an.
Hast du die Steelbooks dann separat stellen oder hast du die in dein Ding eingeflochten?
Nee, die stehen extra. Also ich bin ganz langweilig alphabetisch Sortierer.
Same. Aber wichtige Frage, hast du dann alphabetisch sortiert? Das stelle ich mich immer und das ist vielleicht auch etwas, was ihr mir beantworten könnt. Benutzt du 10 Artikel, also der oder also Artikel oder unbestimmte Artikel, also der Pate, würdest du das dann unter D einordnen oder unter P?
Das ist unter P.
Ach, ich habe es nämlich alles mit... Ich bin Artikler.
Aber das mit dem The auch.
Deswegen, ich habe alles dann bei The eingeordnet, aber ich habe mir auch, ich bin da seit Jahren auch mit mir am Hadern, soll ich es nochmal umsortieren, weil es ist auch viel Arbeit, das umzusortieren.
Wo stehen bei dir Zahlen?
Zahlen stehen bei mir ganz am Anfang.
Ah ja, bei mir auch. Ja,
sehr gut. Das ist...
Nee, ich kenne, eine Freundin von mir hatte mal ihre Collection versucht nach Genre zu ordnen. Aber das ist halt schwierig. Dann stand zum Beispiel Alien und Aliens. Die gehören eigentlich zusammen, aber Alien ist mehr Sci-Fi-Horror und Aliens ist Sci-Fi-Action.
Ja.
Slash bisschen Horror. Gehören die jetzt zusammen? Oder macht man da mal ein Subgenre raus? Also das ist so ein bisschen schwierig. Deswegen, ich bleib bei alphabetisch.
Aber da mache ich auch Ausnahmen. Zum Beispiel, ich stelle The Dark Knight und The Dark Knight Rises auch nicht ganz weit weg von Batman Begins. Ich stelle Batman Begins, dann stelle ich mir The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Hast du getrennt?
Ja, okay, wow. Das Einzige, was ich habe eine Double-Feature Blu-ray. Und da ist drauf Terminator 2 im Director's Cut und Total Recall.
Oh.
So, das Ding steht, glaube ich, zuerst ist Total Recall, glaube ich, drauf. Das Ding steht unter T. Mhm. Also, was da drin ist. Und ich habe mich nicht unter D eingestellt wie Double Feature.
Ah, okay.
So, nee, habe ich nicht gemacht. Ja, und die ganzen Sondereditionen, also was so. Alles, was nicht diese Blu-ray-Hülle hat, steht nochmal gesondert, dann wiederum alphabetisch. Und dann gibt es noch einen kleinen Bereich, da sind noch DVDs.
Ja, okay, ja. Nee. DVDs habe ich mir bei mir so. Ich finde DVDs nämlich hässlich, muss ich sagen. Also so vom Design, weil da, also ich.
Du bist aufgewachsen mit Blu-ray aber auch
eher. Nee, ich bin auch mit DVD und tatsächlich auch VHS aufgewachsen. Also VHS sehen auch immer noch, haben wir hier auch bei uns noch in der Requisite stehen. Ich finde, VHS sehen halt auch einfach richtig toll aus und wenn es das immer noch geben würde, aber die nehmen tatsächlich viel Platz weg, wenn du davon wieder hast.
Das stimmt.
Aber die haben
mehr so Buchcharakter noch.
Ja, das stimmt.
Aber kennst du noch diese Buchverkleidungen, die es für VHS gab, dass man einfach seine VHS hinter so Fake-Büchern versteckt hat, weil man nicht so die selbst aufgenommenen hässlichen Regal stehen haben wollte?
Ja, das hatte
aber für Filme gab es das nicht so.
Ja, nee, das gab es eher weniger. Aber ich bin da ähnlich wie du. Ich habe noch auch so ein paar Special Boxen. Ich habe zum Beispiel die Quentin Tarantino Box und generell von vielen RegisseurInnen habe ich noch so einzelne Boxen. Ich habe noch so eine riesige Alfred Hitchcock Box, wo diese Filmdosen drin sind. Und eine Stanley Kubrick Box. Und hier in Deutschland ist wirklich sehr zu empfehlen Arthouse. Arthouse ist so ein toller Filmverleih, Vertrieb, die wirklich so tolle Blu-ray Boxen und Filme auch rausbringen.
Auch einzeln, und da kriegt man auch sehr viele Klassiker und meistens auch günstiger, als wenn du dir jetzt so die reguläre kaufen würdest.
Auf jeden Fall.
Also, das sieht aber sehr einheitlich aus.
Genau, und das ist auch immer schön, weil da hast du, also die haben eine David Lynch Box, wo halt wirklich alle Filme von David Lynch drauf sind, genau wie bei Jim Jarmusch. Also, die haben da wirklich eine richtig tolle Palette. Mhm. Da kann man sich auf jeden Fall auch mal so austoben. Und ich finde es immer toll.
Wie hältst du es, wenn bei Blu-rays noch irgendwelcher Papierkram dabei ist? Also es gibt hier zum Beispiel
so ein Pappschuber oder sowas.
Ja, der Pappschuber, der ist ja okay, der bleibt ja drumrum, aber manchmal gibt es so, da hängt oben so ein Zettel, da steht hinten noch irgendwelche Infos drauf. Und so der Kollektor in mir sagt, das musst du behalten und aufbewahren. Und mein praktikables Ich sagt, weg damit, weil es wird nur zerfleddern, kaputt gehen und es ist sowieso unnötig und du wirst es dir nie wieder angucken. Und ich glaube, da bin ich tatsächlich dazu gegangen, diese ganzen extra einfach fort.
Ich habe da auch, ich habe die lange noch bei mir gehabt und dann war ich dann irgendwann, ganz ehrlich, was will ich damit? Also ich hab auch kein Interesse dran, die irgendwann mal zu verkaufen. Sag mal ehrlich, wahrscheinlich ist es in ein paar Jahren auch wirklich gar nichts mehr wert.
Ja.
Also das hat generell gar keinen Wert. Also man macht das auch nur für sich. Also es ist ja, also ich sammle auch wirklich nur für mich. Ich bin da jetzt nicht so, oh mein Gott, das ist die große Anlage, denn dann habe ich mein Geld definitiv falsch angelegt. Also
ja, auf jeden Fall.
Da habe ich nichts aus meinem Management, Medienmanagement-Studium mitgenommen. Aber ja, es macht mal ein bisschen Spaß. Also ich habe auch sehr viel in meiner Sammlung eben auch noch gar nicht gesehen. Und ich bin auch mal manchmal einfach nur aus, um irgendwie auch mal so eine Reihe, dass ich von einem bestimmten Schauspieler so alle Filme dann auch noch mal habe oder so. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel, bin ich auf der Jagd, alle Michael J. Fox-Filme nachzuholen. Und habe dann mir letztens auch The Frighteners angeschaut von Peter Jackson, den ich sehr, sehr gut fand.
Mhm. Ja.
Der hat sehr, sehr viel Spaß
gemacht. Der lief immer im Fernsehen, aber super hart geschnitten, glaube ich.
So im Nachmittagsprogramm. Aber ich muss auch sagen, der ist ja ab 18. Ich verstehe kein bisschen, warum dieser Film ab 18 ist.
Also da hat ganz Peter Jackson andere Werke gemacht,
die wesentlich heftiger sind. Ich finde sogar, der könnte ab 12 durchgehen. Also wirklich, also der ist ja wirklich gar nichts. Also der macht Spaß. Und ich finde sogar eher, das ist ein... Ja, okay, Familienfilm ist jetzt übertrieben, aber ich finde, der hat so diesen total übertriebenen 90s-Charakter und die haben da das erste Mal so richtig auf Computereffekte so gesetzt und sieht auch nicht so gut gealtert aus. Aber ganz ehrlich, Michael J. Fox hat daran abgeliefert.
Wenn du einen Film ins Auge fasst oder generell sagst, boah, kaufe ich oder ich möchte jetzt meine Sammlung ein bisschen erweitern, worauf achtest du denn jetzt? Jetzt wissen wir, jetzt muss ja nicht unbedingt ein Pappschuber sein oder auf keinen Fall eine Steel Collection oder sowas. Aber worauf achtest du? Also, muss es eine Blu-ray sein, die noch ein paar Extras hat? Achtest du darauf, dass der Film die ungeschnittene Fassung ist? Wahrscheinlich, ja. Aber gibt es da irgendwie so Sachen, wo du guckst, okay, da gucke ich erstmal drauf, damit die in mein Regal kann, die Blu-ray?
Ich glaube nicht. Also, mir geht es hauptsächlich darum, dass ich tatsächlich den Film drin habe. Bonusmaterial nehme ich natürlich gerne mit. Und ich schaue dann irgendwie, wenn es dann so unterschiedliche Versionen gibt, wenn es dann eine Version gibt, wo mehr Bonusmaterial drauf ist, dann nehme ich natürlich dann auch die Version mit mehr Bonusmaterial. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ich einfach so diesen Film auch so in meiner Sammlung habe und dass ich weiß, okay, ich kann mir den für immer eigentlich angucken. Mhm. Und deswegen achte ich da gar nicht mal so drauf. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir hat sich das so ein bisschen gedreht. Also heute sage ich so, Hauptsache ich habe den Film in der vom Regisseur am besten gewollten Fassung, also am besten Director's Cut oder so ungeschnitten, wie es geht halt, am besten. Ich glaube, ungeschnittene Sachen kommen mir gar nicht erst ins Regal.
Also von Apocalypse Now gibt es ja auch 5000 verschiedene Blu-rays.
Hat er ja auch gesagt, das ist der Cut, den ich am besten finde.
Ja.
Deswegen habe ich mir den hier schenken lassen. Aber früher, und deswegen ist meine Sammlung auch sehr, sehr langsam gewachsen, weil ich immer so gedacht habe, weil das war auch mal eine Zeit lang so ein Ding, da kam ein Film raus und gefühlt 3 Monate später, hier ist noch eine Fassung, Director's Cut, bla bla, noch länger oder Extended Cut oder sonst irgendwas. Und deswegen war ich bei allen Filmen so, ich warte noch. Vielleicht haben die ja noch Material und digitalisieren das. Zum Beispiel Highlander, ne? Also ein absoluter Kindheitslieblingsfilm von mir. Und es hieß immer, es gibt noch Material, aber das ist irgendwie bei einem Brand irgendwie teilweise zerstört worden. Es gibt noch Extra-Szenen. Ich dachte, irgendwann bringen die doch den Film bestimmt mal raus mit den ganzen Extra-Szenen. Und ich bin jetzt nicht so reich. Ich warte, bis dieser Film rauskommt. Und er ist ja bis heute nicht in einer erweiterten Fassung rausgekommen. Deswegen habe ich mir irgendwann mal dann die 4K-Restaurierung anguckt, die übrigens sehr grottig aussieht, muss man leider sagen. Das ist doch so ein Marketing-Gewäsch, 4K-Restaurierung. Schnittsmaterial kannst du nicht mehr.
Manche normalen Blu-rays haben auch werben schon mit 4K-Restaurierung, zum Beispiel Ghostbusters steht das auch hinten drauf.
Ja, aber wenn das Filmmaterial irgendwie shitty ist, also das sieht teilweise aus wie eine VHS bei Highlander. Und ich war ein bisschen so, weil das hieß auch so, ja, das ist jetzt hier limitiert am Anfang. Ich glaube, ich habe da auch 20 Euro für gelatzt und jetzt kriegst du die gleiche Blu-ray für 4,90 Euro nachgeschmissen. Bisschen sad. Nee, deswegen habe ich früher mal gesagt, boah, ich will unbedingt auch super viel Bonusmaterial, ich will mal die Super Special Edition. Das ist natürlich super teuer gewesen. Und da habe ich festgestellt, ja, ich gucke das Bonusmaterial meistens so einmal.
Mhm.
Und dann kam auch irgendwann halt so YouTube und das kannst du alles dir auch im Netz angucken.
Ja, das ist es halt.
Und das Schlimmste, was so zu einer gewissen Zeit mal rauskam, waren so Inhalte, womit die Blu-ray halt mit dem Internet verbunden hat und sich da Internetinhalte runtergezogen hat. Und sobald diese Server halt nicht mehr betrieben werden, ist dieser Inhalt einfach lost. Ja. Also dann funktioniert das nicht und du musst immer, ihr Blu-ray-Player muss auf dem neuesten Stand sein, bla bla bla, damit die Blu-ray hier läuft. Und ich so, Alter, das ist schon bei Konsolen schlimm oder sowas, wenn du erstmal aktualisieren musst oder überspielen, aber ich will nicht den Film aktualisieren müssen. Deswegen fand ich das immer ein bisschen blöd, aber ey, das ist, jetzt will ich einfach nur den puren Film haben. Wenn es eine schöne Edition gibt und die ist jetzt nicht unfassbar teuer, dann schlage ich da auch mal zu. Ich hatte zum Beispiel, ich habe mir jetzt den Klassiker Moby Dick auf Blu-ray geholt gehabt. Hatte ich vorher auf meiner Wunschliste halt in so einer ganz tollen Edition, war aber einfach immer ausverkauft. Also immer nicht verfügbar, gar nicht oder wirklich hoher Betrag importieren lassen oder gebraucht im hohen Betrag. So, nee, also bei ein paar Filmen denke ich mir so, nee.
Ja, ich habe ich hab das Gleiche. Also ich hatte so eine wirklich manische Phase, wo ich geguckt habe, okay, ich will auch so Out-of-Print-Blu-rays mir irgendwie noch so besorgen, gucken, ob irgendein Anbieter auf eBay die gar nicht gecheckt hat, dass die Out-of-Print ist und dann bietet die Person das einfach für einen Euro an.
Ja.
Da bin ich halt oft nachgejagt. Es gibt auch online so Listen zu Blu-rays, die Out-of-Print sind, die eben nicht mehr hergestellt werden. Und da bin ich auch mittlerweile so, nee, also das ist auch, also ich habe mir da auch immer so ein Limit gesetzt, aber trotzdem habe ich da auch so wirklich dämlich viel Geld für rausgeblättert, dafür, dass dann irgendwann dann noch eine neue Version rausgekommen ist, wo ich mir dann gedacht habe, verdammt, aber naja.
Würdest du dir einen Film gönnen auf DVD, wenn es den nicht auf Blu-ray gäbe?
Ja, habe ich auch schon gemacht, also nämlich habe ich mir jetzt, kommt heute wahrscheinlich auch an bei mir, Interstate 60. Das wird dir wahrscheinlich gar nichts sagen und das wird den wenigsten etwas sagen. Das ist der einzige Film, bei dem Bob Gale Regie geführt hat. Bob Gale ist der Drehbuchautor von Zurück in die Zukunft.
Mit Christopher Lloyd.
Genau,
mit Michael J. Fox für deine Collection
wahrscheinlich. Und Michael
ne?
J. Fox. Yeah. Ja, also ich habe darüber sehr viel Weirdes gehört und ich bin sehr gespannt darauf. Und ja, dann hole ich mir dann tatsächlich auch Filme auf DVD.
Okay. Ja, ich hatte eine schöne Edition von Der Pate, 1 bis 3, in so einer relativ schönen Box. Ist allerdings die ältere Version, da ist aber noch die Original-Synchro drauf auf Deutsch. Also der Film wurde mal neu synchronisiert. Und wenn du den Film jetzt auf Deutsch streamen willst, bei diversen Anbietern, kriegst du da nur die neue Fassung. Die ist nicht schlecht, aber die alte hat ein bisschen mehr Feeling, wenn du ihn auf Deutsch gucken möchtest. vor allem in der Version, sehr schön, ich kannte den Paten nämlich wirklich ewig lang nur mit diversen Szenen. Du hast ihn gesehen, ne?
Also, ja.
Und da gibt es Szenen, da wird nur Italienisch gesprochen. Und auf dieser Blu-ray, auf der DVD, wo das nicht untertitelt. Und diese Szenen waren für mich als nicht italienisch sprechender Mensch einfach jahrelang ein Rätsel und aber auch Teil. Also ich dachte mal, es ist so gewollt. Das soll, wenn man nicht italienisch kann, soll man das nicht verstehen und man muss sich irgendwie selber ein bisschen machen. Und dann gucke ich, habe ich mir die neue Fassung angeguckt im Stream. Also, untertitelt. Jetzt weiß ich, was die sagen. Das ist ja verrückt. Nee, und ich hatte die, das ist halt ein bisschen sad, deswegen. Ich hatte die nochmal reingeschmissen und auf meinem Fernseher sieht das nicht mehr so schön aus.
Nee, also man sieht schon den Qualitätsunterschied.
Man sieht das schon sehr krass.
Muss ich schon sagen.
Ich habe diese ganzen Scheiß am Fernseher aus, dieses hässliche Upscaling, also alles, was der Rechner da mit Software und so macht, habe ich alles ausgeschaltet, weil das sieht alles furchtbar aus. Das muss so puristisch wie möglich sein. Aber dann sah der Pate auch nicht schön aus. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, den Paten nochmal zu kaufen auf Blu-ray.
Ja, verstehe ich.
Das ist halt auch so.
Auch wenn er in deiner Top 4 ist, ne?
Ist er. Aber Blu-ray ist auch bei mir so, okay, ist das ein Film, den ich noch gar nicht gesehen habe oder ganz lange noch nicht gesehen habe? Weil jetzt zum Beispiel, wenn jetzt gerade ein Film im Kino war, denke ich so, ja, da kann ich mir noch ein, zwei Jahre vielleicht Zeit lassen, bis ich mir den kaufe.
Ja.
Und deswegen, und den Paten habe ich halt so oft gesehen. Denke ich mir so, ja, irgendwann werde ich ihn für die Sammlung nochmal holen, aber ich gebe da mein Geld lieber für was aus, was mir eine neue Erfahrung gibt.
Richtig.
Oder eine ganz alte wieder raufholt.
Bei mir ist es auch so, wenn da neue Filme dann mal eben rauskommen, dann eben auch nur in solchen Aktionen, die gewisse Online-Händler eben anbieten. Und dann war es das. Ja.
Hast du so eine Liste mit Filmen, die du haben willst?
Die ich haben möchte, habe ich mir ganz zu Anfang gemacht. Also ich wirklich als meine Sammlung wirklich noch ganz, also als ich damit angefangen habe. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen raus und ich mache das häufig abhängig. Da ist Letterboxd wirklich verheerend. Wirklich verheerend. Wenn du dann mal guckst, okay, was hat die Person eigentlich noch gemacht? Ach Mensch, die hat da einen Film gemacht und die hat da Regie geführt sogar. Ja, nee, dann gucke ich da mal, ob es den noch auf Blu-ray gibt. Und so wuselst du dich eigentlich mal so von Film zu Film. Und jedes Mal, wenn du bei Letterboxd irgendwie noch was nachschaust oder so, dann entdeckst du neue Filme auch. Ja, und das ist wirklich das Schlimme. Und dann bist du so, oh, das sieht super interessant aus. Das würde ich gerne für meine Sammlung haben. Und so mache ich das häufig. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch eine Liste?
Ich habe eine Liste.
Hau raus.
Bei einem großen Online-Versandhändler. Das nehm ich auch gerne, wenn Geburtstage sind und die Leute sagen, guck mal, die schenken. Sag ich, hier ist die Filmliste. Filme gehen immer. Wirklich immer. Hier ist die Liste. Bitte nur keine DVDs. Ja. bitte alles Blu-ray. Hier steht zum Beispiel drauf New Religion. Den habe ich, das ist ein Film, den habe ich schon ein paar Mal gesprochen, der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Das ist ein abgedrehter japanischer Film.
Stimmt.
Und der sollte nämlich, ist ab dem 25. April erhältlich, das steht auf meiner Liste.
Das heißt, ab dem 25. April könnt ihr Marius
schenken. Ich habe aus irgendwelchen Gründen hier noch Joker draufstehen.
Okay.
Superman Red Sun steht drauf, Le Mans 66. Die Flash Gordon Limited Collector Edition. Aber ausverkauft, weil die also krasse Box von Flash Gordon ist.
Aber der von dem Film oder von der Serie?
Ja, der Film.
Okay.
Starship Troopers fehlt mir auch noch, weil auch so oft gesehen. Deswegen so, Moby Dick habe ich inzwischen gekauft, ist immer noch die Supervision. Mel Brooks, Verrückte Geschichte der Welt. Ah. Dead Man, auch Ewigkeit nicht mehr gesehen. Fitzcarraldo auch.
Das ist in der Jam Jarmusch Collection.
Ja. Fitzcarraldo, auch schon zigmal gesehen. Stonk steht drauf.
Oh, Stonk.
Schweigen der Lämmer auch zigmal gesehen. Also Filme, so, habe ich alle 20.000 Mal gesehen, sind auch auf der Liste für, ey, schenk mir die, umso einfacher ist, dann habe ich sie, kann sie mal gucken, freue mich, aber habe nicht das Gefühl, oh je, ich hätte mir auch einen Film holen können, den ich noch nicht 1000 Mal gesehen habe. Running Man steht auch noch drauf. Oh, und aber ganz Old Boy fehlt mir auch noch auf Blu-ray, ist nämlich manchmal ultra teuer, kostet nämlich 24 Euro.
Jetzt warten wir darauf, alle, dass Manta Manta 2. Teil auf dieser Liste auftaucht.
Nee. Twilight Zone, komplette Serie.
Ich dachte nur Twilight. Ich war gerade so, oh Gott, Marius, ja, die könnte ich dir leihen, du.
Sopranos habe ich jetzt auch immer nur im Stream geguckt und Komm und Sie sollte hier irgendwo noch stehen. Heftige.
Ja. Gibt es den auf einer deutschen Version?
Ich weiß nicht, welche Sprachversion es ist, aber ist ein Film, der immer Minimum 19,99 € kostet.
Ah, nee, der ist doch, nee, stimmt, das ist kein Tarkovsky-Film. Nee, dann hätte ich mir gesagt, dann hätte ich den ja schon, weil ich habe die Tarkovsky.
Ich finde es immer ein bisschen schade und das ist auch ein bisschen blöd. Manchmal werden die Preise nämlich immer so gesenkt von Blu-rays, weil sie der Film dann irgendwie kurze Zeit später einfach dann im Streaming verfügbar ist. Also zum Beispiel Starship Troopers, also ja, gab es irgendwie nicht und auf einmal ist der bei Disney Plus aufgetaucht und dann, habe ich ihn da geguckt halt, weil ich ihn halt auch schon zigmal gesehen habe.
Ja.
So, ja, gut. Dann lieber jetzt echt so mehr Filmperlen sammeln.
Das stimmt.
Ja.
Aber du hattest ja auch noch ein weiteres Thema, womit wir das jetzt verknüpfen können.
Genau. Wir haben jetzt beide viele Filme. Du hast sehr viele Filme in deinem Regal stehen. Also, das ist wirklich beeindruckend. Aber du hast ja auch den Trick mit eBay. Ich glaube, das mache ich auch mal jetzt.
Ja, mach das wirklich. Also, es ist dann auch letztendlich, also ich habe von vorhin gehört, ja, aber dann hast du eine gebrauchte Blu-ray und ich bin so, ja, aber ganz ehrlich, die ist 1000 Mal günstiger.
Wenn die funktioniert,
ja, ist so. Und wenn die in einem guten Zustand ist, ich habe immer noch so
desinfizieren.
Ja, genau, ich habe extra so neben meinem Regal, habe ich so unten stehen, so eine Desinfektionsflasche und dann so ein Zebertuch und dann jedes Mal.
Die Leute kaufen auch gebrauchte Vinyl.
Also ja,
also same. Also nicht same, aber schon ähnlich.
Jetzt können wir über unsere Vinyl-Sammlung reden.
Oh ja, ich habe nicht so viele Vinyls. Das ist ein Sammelhobby zu viel.
Ja.
Jetzt die Frage, wir haben jetzt viele Filme im Regal stehen und jetzt kommen Leute vorbei und wollen Filmabend machen. Mhm. So, wie bereitet man diesen Filmabend vor? Wir haben schon diverse Male im Podcast darüber geredet, was so zum perfekten Filmabend dazu gehört, aber jetzt geht es darum,
wir gehen in die Praxis.
Wie sucht man den Film aus?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich hasse auch diese Frage, wenn mich jemand fragt, kannst du einen Film empfehlen? Ich bin dann immer so, okay. Das ist für mich auch immer so eine Aufgabe einfach, weil ich möchte einfach, dass diese Person wirklich einen guten Filmabend hat.
Ja.
Und dann mache ich dann so, ich nenne verschiedene Genres und nenne dann so verschiedene Beispiele und damit die Person dann auch eine Auswahl hat. Aber ich bin wirklich jedes Mal überfordert.
Ja, man kann auf jeden Fall so Fragen stellen, dass man so, weißt du, wie in so einer Cocktailbar, wo man hingeht und dann sagt, ja, ich weiß nicht so ganz. Und dann fragt dich so der Dude von der Bar irgendwie oder die Barfrau sowas und so, welche Geschmacksrichtung magst du so? Und dann nähert man sich so in einem Getränk an. So kann man das, glaube ich, auch bei Filmen so ein bisschen machen. So, in welche Richtung es gehen soll. Aber diese Frage, kannst du mir empfehlen, ist ja einfach so breit gegriffen.
Ja,
so,
das ist,
ja, jetzt Herr der Ringe oder Eraserhead, was darf sein?
Also ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man jetzt wirklich einen Filmabend macht, dass man sich einen schönen 90-minütigen Film raussucht und nicht jetzt wirklich so 2,5 Stunden da irgendwie auf der Couch dahin vegetiert. Ja, je nachdem, also weiß ich nicht, wenn du wirklich nur einfach nur einen gemütlichen Abend hast, haben möchtest, wo du dann auch noch ein bisschen redest oder so. Ich glaube, dann wäre für mich wirklich immer die Auswahl für so einen 90-minütigen Film. Und was leicht ist, also ist auch die Frage hier, gib mir Insights, gib mir hier, was haben wir für eine Situation?
Genau, also
schmeiß mir ein Szenario.
Wir machen jetzt mit dem klassischen, es ist Freitagabend, du warst arbeiten, du hast schon was gemacht am Tag, bist ein bisschen erschöpft, es ist 20 Uhr, es steht noch die Frage auch im Raum, was gibt's zu essen und welcher Film wird eingelegt?
Okay. Aha, Dann wird sich da sowas von 2 Uhr Küken reingehauen.
2 Uhr Küken?
Aber also.
Doch, Manta 2.
Manta 2 total, ja.
Nee. Also eher was Leichtes, wo man sagt, okay.
Marius, das ist so.
Okay, also, überleg du, ich sag dir inzwischen mal, ich finde, es gibt einen Unterschied bei Filmen. Das sind Filme oder Serien, bei denen kann man essen oder nicht. Und ich rede nicht vom Ekelfaktor, sondern. Es muss ein Film sein, wo du ab und zu mal die Augen kurz vom Bildschirm lassen darfst. Oder die Person, die den Film oder die sie zum ersten Mal guckt. Weil ich bin leider so ein. So, guck auf jeden Fall die ganze Zeit. Du musst aufmerksam bleiben. Gott, du musst das volle Film-Experience haben. Handy weg, auf jeden Fall sowieso. Ruhe, Licht aus. Nicht rumessen. Nicht irgendwie Fragen stellen. Also, da bin ich sehr, sehr krass.
Ja.
Und deswegen gibt es einen Unterschied. Okay, sag ich, das ist ein leichter Film. Da kannst du bei essen. Und das ist jetzt ein Film, das ist ein Meisterwerk. Wer? Du machst irgendwas anderes, ja, als in diesen Film zu schauen.
Ich bin da auch so. Ich bin dann auch jedes Mal so, gucke ich dann so rüber, wenn so bestimmte Szenen kommen, dass man dann
Reaktion,
dass man
das genauso. So,
und das Schlimmste ist, wenn eine Person dann auf Toilette geht und sagt, ja, nee, muss nicht ausschalten. Und ich bin so, warum soll ich nicht ausschalten? Du verpasst hier gerade was. Wir werden sowas von ausschalten.
Jeden
wir
Fall
werden Pause. Definitiv pausieren.
Wenn überhaupt.
Und weißt du was? Wenn du zurückkommst, werden wir auch noch mal eine Minute zurückspulen, damit du das auch noch mal wieder aufarbeiten kannst. Ich bin da sorry, aber das ist, das dreht sich in mir alles. Ich finde, das ist so, du musst das komplett aufsaugen. Und es tut mir leid, wenn man Filme mit mir schaue. Ich glaube, es ist sehr anstrengend. Das ist wirklich anstrengend.
Es sei denn, man guckt irgendeinen Trash-Film. Zum Beispiel, wie heißt der? Scouts vs. Zombies.
Oh,
das ist so ein Film, den musst du mit mehreren Leuten gucken. Den guckt man nicht alleine.
Nee.
Dabei darf auch geredet werden und sich darüber lustig gemacht werden, so ein bisschen. Das gehört dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Aber jetzt bei anderen Filmen nicht. Nee. Ich habe, wenn ich mit meiner Freundin Filme gucke, die mag keine Horrorfilme, das kann sie einfach nicht ab. Das Problem ist dann, ich so, verdammt. Ich gucke eigentlich sehr gerne Horrorfilme, darf ich dann alleine gucken. Aber bei manchen Filmen denke ich so, das ist ja kein Horrorfilm, ne? Und dann ist das ganz schlimm für sie. Wir haben Kap der Angst geguckt und das fand sie ganz furchtbar.
Der ist ja auch gruselig, Marius, wie kannst du das machen?
Ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir am Wochenende. Ich mache das inzwischen nämlich so.
Schaut jetzt jedes Mal unter das Auto.
Nachher fällt durch so ein Kakteenfeld fahren. ich sage so, okay, es ist Filmabend. Also ich sag das nicht, sondern manchmal kriege ich die Erlaubnis, Filmabend zu machen. Ich darf ja schon alleine Filme gucken. Was ist so jetzt Filmabend?
Marius darf halt auch mal alleine Filme gucken.
Ja, dann weiß ich, dass sie mitgucken will. Und dann gehe ich zum Regal und gucke erstmal, was will ich gucken? Und was fällt wegen nicht-horrormäßigen Elementen, was fällt dabei raus? Und dann nehme ich so Filme und den gebe ich denen und dann wird eine Auswahl getroffen und ich hatte letztens eine Auswahl zusammengestellt, da waren drin Eraserhead. Also es war einfach nur so, okay, mal gucken, ob sie, weil sie liest dann immer die Cover hinten und entscheidet dann da und an der Lauflänge des Films. Eraserhead, Naked Lunch.
Wow.
Nightcrawler.
Ist es Nightcrawler geworden? Das habe ich
irgendwas lag oben und tatsächlich hat sich für Nightcrawler entschieden und musste eine Pause mitten im Film machen.
Weil er zu
brillant war. Der ist halt auch.
Ja, der geht auf die Psyche.
Der macht dich fertig, der Film.
Der geht auf die Psyche.
So. Ich habe sie aber gewarnt. Ich habe gesagt, ist kein Horrorfilm, aber ist nicht leichte Kost.
Ne? Aber hat sie denn auch die Möglichkeit, dass sie auch mal Filme mitbringt und entscheiden kann?
Pass auf. Wir haben zum Beispiel vorletztes Jahr an Weihnachten Harry Potter komplett geguckt.
Weil sie das gesagt hat.
Ja, genau. Okay, gut. Harry Potter Run. wir gucken eh zusammen die ganze Zeit Grey's Anatomy.
Ah, okay, ah.
Ich gucke seit 6 Staffeln Grey's Anatomy. Aber,
wow, da hast du noch nicht drüber geredet. Wahnsinn.
Doch, am 2 habe ich es mal erwähnt. Ja. Und ich gucke auch.
Wir gucken, aber du guckst das schon ein bisschen gerne, oder? Sei ehrlich.
Ja, ich bin schon addicted.
Ah, okay, verstehe.
Gleichzeitig eins der Spin-Offs.
Es gibt ein Grey's Anatomy Spin-Off?
Es gibt mehrere Spin-Offs.
Was?
Private Practice ist ein Spin-Off.
Ach, Private Practice ist ein
Spin-Off. Aber das habe ich nicht geguckt. Ich bin zu spät eingestiegen bei Grey's Anatomy. Seattle Firefighters ist ein Spin-Off.
Was?
Ja.
Und Wahnsinn. Aber habe ich jetzt auch so Crossover?
Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt extra eine Watchlist, weil die Charaktere spielen immer da und mal damit. Also es vermischen sich ein paar Charaktere in dieser Serie, die mal da und mal spielen. Und die Storys werden so fortgeführt. So, keine Ahnung, da brennt es in diesem Haus, ganz blöd gesprochen, und die transportieren irgendwie die Leute, denen was passiert ist, zu dem Krankenhaus. Und dann in der nächsten Folge sind die da und
das heißt, du musst dir die Serien parallel eigentlich
gucken. Du musst die parallel gucken, weil auch viele Hauptfiguren Erzählstränge in der anderen Serie fortgeführt werden. Und du würdest einfach verpassen, was passiert ist, wenn du das nicht alles gucken würdest.
Aber das macht ihr.
Wir haben eine Watchliste dafür. Okay, die kannst du nicht immer abwechseln. Okay, jetzt guckst du 4 Folgen Grey's Anatomy und dann guckst du 3 Folgen Seattle Firefighters und dann wieder abwechseln. Also es ist wer macht sowas?
Okay, gut. Aber ich finde, verstehe.
Also, ja, was muss ich noch? Oh Gott, das wird dir gefallen. Ich habe zugesagt. Dafür darf ich dann das nächste aussuchen. Ich werde wahrscheinlich den Taylor Swift-Konzertfilm gucken.
Wow, Marius. Okay, aber dann in Taylors Version. Also dann der
auf die Disney neue Plus.
Okay, Wahnsinn.
Dafür darf ich dann nach einem Konzertfilm aussuchen.
Okay, wow. Boah, damit werde ich auf jeden Fall deine Review dann
haben. Ich bin auch gespannt, was mich erwartet.
Ich freu mich dann, wenn ich die 5 Sterne bei Letterboxd sehe.
6 Sterne.
Die 6 Sterne. Nee, aber was würdest du für einen Konzertfilm dann als Gegenzug nehmen?
Ich habe ein paar zu Hause, vor allem Queen halt. Deswegen würde ich, glaube ich, ein frühes 80s-Konzert
machen. Aber nicht Live-Aid, ist zu kurz. Ist zu kurz, ne?
Ja, natürlich, das ist, können wir auf YouTube 15 Minuten gucken. Nee.
Schön.
Nee, Live-Aid Wembley wäre zu. Ist gut, aber jetzt gesangstechnisch nicht das Beste. Ja, deswegen Live-Aid Montreal, weil das auf Film gedreht worden ist.
Ja, aber das
sieht super geil aus.
Ja, aber lass dich nicht hier über den Tisch ziehen, ganz ehrlich. Du kannst als Austausch für die Eras-Tour von Taylor Swift kannst du dir 2 Konzertfilme aussuchen.
So
weil Eras-Tour dauert 3,5 Stunden.
Und ich darf keine Filme über 80 Minuten anwerfen.
Ja, das ist, also ich würde hier nochmal reden. Also ich glaube, du kannst da, also ganz ehrlich, wenn du da schön in die Verhandlung reingehst, kannst du da 2 Konzertfilme
aussuchen. Ja, es ist ein Abend, den sie mit einer Freundin macht, und ich habe gesagt, ich guck dann auch vielleicht mit. Es gibt einen geilen Cocktail, den wir dann.
Ja, genau, das ist so, dass man.
Hab ich vergessen.
Also, das ist auch eine Lüge. Die ganzen Taylor Swift-Cocktails, die heißen, also es gibt so einen, der heißt You Need to Calm Down. Das ist basiert auf einem Song von ihr.
Ja.
Das ist einfach ein Tequila Sunrise, den die dann einfach anders benannt haben. Ich war auch so sehr schockiert.
Haben Dom Tequila Sunrise?
Ja, ich
weiß. Das Gegenteil.
Weiß ich auch nicht.
Was ist ein anderer? Da ist so Gin? Grapefruit, heißt
der. Grapefruit holt mich aber schon mal ab, okay.
Wir haben da die alkoholfreie Version letztens gemacht.
Mhm.
Hat gut geschmeckt. Okay. Sind wir jetzt zu Taylor Swift gekommen?
Ich weiß es nicht.
Also der Film. Also sieht das bei mir momentan aus. So die routiniertesten Filmabende.
Okay, also ich muss sagen, tatsächlich hast du mich jetzt damit abgeholt. Vielleicht hake ich mich noch in euren Filmabend da rein. aber bei mir sieht es komplett anders aus. Ich habe mir gesagt, ich bin aktuell dabei. Ich will jeden Tag einen Film schauen.
Die Phase hat jeder mal.
Und ich hab's ja seit mehreren Jahren, weil ich habe auch so das Gefühl, ich muss was nachholen immer noch, und ich schaffe das, und manchmal schaue ich dann noch 2 Filme am Tag oder so, aber ich sitze da jedes Mal vom Blu-ray-Regal und bin so, oh Gott, okay, was schaue ich? Und dann ist es manchmal auch eine Impulsentscheidung einfach, und dann schaue ich auch mal wirklich was einfach total dumm ist und jetzt vielleicht gar nicht so gerechtfertigt ist, also wo ich gar nicht so viel drüber vorher nachgedacht habe. Ja. Meistens schaue ich auch auf die Laufzeitlänge, echt, das ist so der erste.
Ja, manchmal. Ich habe mir den vor einiger Zeit geholt, Watchmen, aber in dieser langen
Fassung. Im Ultimate Cut.
Und ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, ihn zu schauen.
Aber der ist gut.
Der
macht Spaß,
der steht da und ich habe ihn ja nicht umsonst gekauft.
Das ist der mit neben hier Dings da, Dawn of the Dead, finde ich der einzig gute Zack Snyder-Film.
Dawn of the Dead war ziemlich gut. Das war meine erste DVD, die ich mir im Studium gekauft habe.
Das war dein erster Blu-ray?
Das müsste gewesen sein The Dark Knight.
Mhm.
Glaube ich, es war
gute The Dark Knight. Blu-ray.
Ja. Und War es Shutter Island, kann das sein? Shutter Island. Also Shutter Island und also zwei auf jeden Fall. Ich meine, das eine war auf jeden Fall The Dark Knight.
Mhm.
Ja.
VHS, was war deine erste VHS?
Gekaufte.
Oder bekommen oder.
Oh, kennst du die Story von dieser Jurassic Park?
Nein.
VHS noch nicht.
Nein.
93 war ich zu jung für Jurassic Park. Fand es aber mega geil, dass so ein Dinosaurierfilm kommt, weil ich voll im Dino-Fieber war. Und dann kam halt Home Release ein Jahr später und es war Kirmes bei uns. Ah. Und bei uns kriegt man immer Kirmesgeld.
Ja, und als ob die auf der Kirmes.
Nee, nee, nee. Ah, ich hab mein ganzes Kirmesgeld genommen und hab mir für 40 Mark damals, also alles rausgeballert, für 40 Mark diese VHS gekauft.
Also war auch kein Geld mehr noch übrig für Kaugummi-Zigaretten oder so.
War nichts mehr übrig für Kaugummi-Zigaretten. Nicht mal für eine Pepsi Crystal.
Hast du eine Pepsi Crystal mal getrunken?
Ja, klar.
Wow. Wow. Das ist wirklich, oh mein Gott, okay, warte, damit bist du gerade noch tausendmal interessanter geworden als ohnehin schon. Ja,
Crystal im Blut.
Du hast, oh mein Gott, wie war es? Ganz normal. Also Pepsi Crystal für alle, ich als Softdrink-Connoisseur, denke mir jedes Mal, eine Pepsi Crystal, die hätte ich auch heute gerne noch, weil. Gibt's sie wieder? Was?
Das, USA, glaube ich,
gab es. Ja, USA, aber ich importiere mir doch jetzt keine Pepsi Crystal.
Wir haben die halt da im Supermarkt gekauft und so, geil, die ist durchsichtig. Wir haben sie natürlich in der Dose gekauft und aus der Dose getrunken. Also war völlig irrelevant, dass die irgendeine Farbe hatte.
Aber keine in dem Fall. Aber sie schmeckt wirklich wie.
Pepsi, ja. Also, wow. Wenn ich das richtig sehe, das ist einfach.
Wahnsinn. Pepsi. Also, Pepsi Crystal ist einfach, sieht aus wie eine Sprite oder generell wie eine Limo, einfach Sprite, 7-Up, es gibt tausend Sachen.
Ja.
Und schmeckt wie Cola.
Ja.
Wow. Wahnsinn. Okay. Das wäre mein perfekter Filmabend.
Mit einer Pepsi Crystal.
Mit einer Pepsi
Crystal. Und dann Requiem for a Dream.
Genau.
Crystal. Oh Gott.
Kommen wir lieber mal zu den Filmstarts. Aber ich hoffe, wir haben ein paar Inspirationen für euch dabei gehabt.
Ja, und schreibt uns mal gerne eure Filmsammlung.
Genau, schreibt uns mal über eure Filmsammlung. Vielleicht könnt ihr euch unten auch ein bisschen austauschen darüber, wo ihr eure Filme herbezieht und wie es auf einer Filmbörse aussieht. Weil ich habe ich hab keine Ahnung, habt ihr vielleicht ein paar Tipps, wo da irgendwas stattfindet? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.
Manche Leute gehen auch ins Kino.
Wahnsinn.
Wir auch.
Wow.
Und wir haben natürlich jetzt drei Filme mitgebracht. Und zwar alle starten im Kino.
Wahnsinn.
Es ist wieder, es ist 2020, ist ein absolutes Kinojahr.
Mhm.
Und der erste Film, der ist jetzt auch am Donnerstag gestartet. Und den hast du schon gesehen.
Das stimmt.
Und es ist ein affiger Film.
Ein affiger Film, ja.
Wir reden von Monkey Man von und mit Dev Patel.
Ja.
Und worum geht's?
Du hast hier geschrieben, ein Bursche legt sich mit korrupten Leuten an, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich sind. Ich lieb's, dass du Bursche geschrieben hast. Ja, darum geht es eigentlich und mehr gibt es da nicht zu sagen. Und dieser Film wird ständig mit John Wick verglichen.
Ja.
Verglichen. Und die Ähnlichkeiten sind definitiv vorhanden.
Als der Trailer rauskommt, dachte ich auch so, ja, es ist so Punjabi Wick.
Das beschreibt es ziemlich gut. Und ich muss sagen, der Film macht wahnsinnig viel Spaß. Also der ist sehr gut. Dev Patel hat auch ein, zwei Kurzfilme gemacht, die man auch auf YouTube finden kann.
Man kennt ihn auch Green Knight zum Beispiel und Slumdog Millionaire.
Genau, und Lion und sowas. Ja. Also hat auch in vielen britischen Serien mitgespielt. Also das ist ein sehr talentierter Mann und vor allem ein unfassbar gut aussehender Mann. Also wirklich, ich habe durchgehend da gesessen und mir gedacht, Dev Patel, du kleiner Schlawiner, du inszenierst dich hier wirklich als so richtig geilen Typen und ganz ehrlich, du bist auch einer. Wirklich, der hat so einen fantastischen Bart, also wirklich, ich habe mir nur gedacht,
der hat so einen wilden Wuchs, ne?
Wahnsinnig, so, wirklich wahnsinnig gut und ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, boah, den als nächsten Bond könnte ich sehen.
Boah, das wäre eine gute Wahl. Vielleicht ein bisschen zu wild für Bond.
Ja, und ich glaube, er ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, er ist ein bisschen zu dünn.
Er kann auch pumpen, oder?
Ja, aber
nicht der Erste. Also bei Jack Gyllenhaal habe ich auch nicht gedacht, dass der Typ pumpen geht und der hat mehrere Filme, wo der aussieht wie. Hat ja auch aktuell wieder so ein, wo er aufgepumpt ist.
Ja, das stimmt, stimmt. In dem Roadhouse-Remake, ne?
Ja.
Oder Reboot, ich weiß ja nicht, was
und
ist.
Und da spielt er eigentlich Boxer.
Southpaw.
Ja, genau.
Da hat er auch mitgespielt.
Krass.
Aber kommen wir noch kurz zurück zu Monkey Man.
Warum Monkey?
Monkey Man ist, weil das sein Boxname ist. Also er boxt auch noch illegal nebenbei und trägt ja die ganze Zeit eine Affenmaske und kennt sich deswegen kampfsporttechnisch ziemlich gut aus.
Mhm.
Der Film ist echt nichts Neues, wenn man wirklich sich im Action-Kino auskennt. Hier The Raid und alles ist tausendmal, würde ich sagen, härter und neuer gewesen zu der Zeit. Monkey Man nimmt sich echt so die besten Sachen aus diesem Film und macht da was Eigenes draus. Erzählt auch eine dramatische Hintergrundgeschichte, die immer mal wieder eingestreut wird. Wie ich finde, ein bisschen zu viel. Also es gibt da auch häufig auch Flashbacks und die Nerven auf Dauer ein bisschen, weil irgendwann hat man es verstanden, was es mit ihm auf sich hat. Ich möchte ja auch wirklich so wenig wie möglich spoilern. Mhm. Aber ich kann nicht anders sagen, der Film macht Spaß, der sieht gut aus, die Kämpfe sind echt, also es gibt wirklich ein paar echt harte Elemente und vor allem werden da auch sehr progressive Themen mit beinhaltet. Es gibt zum Beispiel einen vertriebenen Stamm, den er besuchen geht und die besteht tatsächlich aus Transmenschen, die eben aus der Gesellschaft verstoßen wurden und das wurde da auch noch mit eingeflochten in die Geschichte, aber auch wirklich sehr sinnvoll und sehr, sehr schön, wie ich finde. Und der Film ist echt hart, macht Spaß und One Donkey Man hast du noch geschrieben. Ja.
Das war im Trailer, muss ich ehrlich gestehen, mit dieser Affenmaske, das hat für mich so ein bisschen cringe gewirkt, vielleicht.
Ja.
So, weil es steht da so im Anzug und hat aber diese weiße Affenmaske an und so, okay, es gibt coolere Kostüme und Monkey Man hört sich jetzt auch nicht gerade nach einem coolen Namen an.
Soll ich mal sagen, es kommt gar nicht so viel vor. Also wirklich nicht. Also das ist so, der heißt Monkey Man, weil halt wirklich das so seine Verkleidung ist und das auch noch einen gewissen Hintergrund mit einer Gottheit hat. Okay. Also das wird auch noch behandelt. Mhm. Aber wirklich, der Film ist stylisch, macht Action, Bock, die Musik, die ballert wirklich. Also vor allem hat die, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie einen Film gesehen, die so einen diversen Filmmix hat. Also wir haben da wirklich Popmusik, wir haben da Rap-Songs drin und ein Endkampf, der mit Heavy Metal unterlegt ist. Also wirklich super divers und das macht richtig viel Spaß. Und Dev Patel soll bitte mehr Filme machen, weil der Mann, der hat da echt ein Gespür für und der sollte ja auch ursprünglich nur auf Netflix kommen, ne?
Stimmt, John Peele hat sich dafür eingesetzt, dass der im Kino läuft.
Richtig,
kann man auf YouTube gucken, hat dann noch ein Video gemacht, wo er quasi für diesen Film schwärmt.
Genau, und ganz ehrlich, das finde ich auch so geil an John Peele. John Peele schnappt sich echt ein paar coole Projekte und ich freue mich auch einfach auf mehr von John Peele.
Ganz ehrlich,
Nope ist ein Film, wo ich immer wieder drüber nachdenke. Ich habe den bisher nur einmal bei der Presseverführung gesehen.
Ja, genau.
Aber ich denke da so häufig drüber nach und will den eigentlich nochmal gucken, weil der ist so gut in meinem Gedächtnis einfach noch geblieben und macht. Ich liebe Jordan Peele.
Ach, visuell ist dieser Film großartig. Nicht ganz so visuell großartig. Aber erfolgreich tatsächlich gerade in den Kinos bereits gestartet und bei uns seit gestern auch in den Kinos, also seit Donnerstag, Godzilla X-Kong, The New Empire. Der neue Film von Adam Wingard.
Mhm.
Und wieder mal geht's um Godzilla und King Kong, die sich nicht so mögen, aber wieder zusammenarbeiten müssen, denn es gibt eine neue Bedrohung. Und wir haben eine Kritik gemacht. Ich habe die gemacht gestern.
Unbedingt reinschauen.
Auch Mittwoch, glaube ich, ist die schon online gekommen. Ich weiß nicht, die ist noch gerade im Schnitt, wenn wir den Podcast aufnehmen.
Wahnsinn. Der Jonas soll sich mal ein bisschen beeilen.
Hier wird geballert. Jonas gibt Gas. Hier wird geballert. Die Handlung gibt nicht so viel her. Du warst aber auch mit drin.
Ich war auch
Meine Meinung gibt es in der Kritik. Wie ist deine Meinung zu Godzilla X Kong?
Ich kann den Film erstmal inhaltlich gar nicht mehr zusammenfassen, weil ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Es gibt riesige Klopperei. Godzilla kämpft mit King Kong und Godzilla macht irgendwie unterschiedliche Sachen. King Kong ist gerade in der Hohlerde und alle gehen in die Hohlerde, weil
es dann schaffen wird.
Genau, weil wahrscheinlich die TripAdvisor-Bewertungen da ziemlich gut sind. Ich weiß es nicht. Aber ja, was soll ich zu dem Film sagen? Ich finde den Film echt wahnsinnig unästhetisch. Also wirklich, der Film beginnt halt auch mit so den unästhetischsten und hässlichsten Shots, die man sich so vorstellen kann.
Ja, in der zweiten Einstellung dann schon wieder nicht.
Ja, die zweite Einstellung, die war schon wieder ein bisschen besser. Aber ich habe auch das Gefühl, das fällt mir häufiger auf in Filmen. Und es ist mir noch nie so aufgefallen wie jetzt hier bei Godzilla X Kong, dass so viel Unschärfe in einem Film vorhanden ist, weil ich das Gefühl habe, okay, wir verschleiern hier schlechte Effekte. Und deswegen machen wir es unscharf, damit das gar nicht so auffällt. Aber dadurch fällt es irgendwie noch mehr auf. Mhm. Also ich weiß nicht, das ist mir sehr negativ aufgefallen.
Ja, ich finde, das ganze CGI ist so gewichtslos in diesem Film. Das habe ich auch in der Kritik so gesagt, dass es fehlen auch so Referenzpunkte. Ne? Also Kong latscht durch diese Hohlerde, trifft andere Affen und andere Viecher. Und alles ist, also es hätte auch einfach ein normaler Gorilla sein können.
Genau.
Also es ist halt Planet der Affen. Ab und zu kommt halt ein Menschlein. Und das ist so selten. Also es spielt kaum eine Rolle, dass die Viecher groß sind.
Genau. Also es gibt ein paar Szenen, wo sich wirklich Mensch und Titan gegenüberstehen. Ja. Und man hat überhaupt kein Verhältnis für die Größe. Es gibt zum Beispiel so einen Babyaffen, der.
Wie groß ist der?
Genau, also du siehst.
Sieht ihn im Trailer, also kein
Spoiler. Genau, man sieht ihn im Trailer. Aber der wird so häufig in unterschiedlichen Einstellungen gezeigt, dass man gar kein Gefühl dafür hat, wie groß ist der eigentlich? Ist das wirklich ein Babyaffe? Ist er so groß wie Kong? Keine Ahnung.
Nee, so groß wie Kong ist er
ja
nicht.
Aber
was ist es für ein Affe? Wird er mal so groß? Weil Kong war ja nicht so klein in Shutter Island.
Ja.
Shutter Island, sage ich, in Skull Island.
Das
wär's.
Shutter Island.
Das wäre die Auflösung.
Shutter gewesen. Island mit Kong, ich würde sehen.
Wär ein Ding, das ich auch gucken würde. Ja, also es ist, guckt euch die Kritik an, macht euch ein eigenes Bild im Kino. Der performt auf jeden Fall sehr gut. Und Adam Wingard hat in einem Interview gesagt, wenn der Film gut läuft, denke ich mal über einen anderen Teil nach. Und ich habe mir da schon ein Video angeguckt, wo so ein paar Interviewsachen zusammengefasst worden sind. Und sagen wir mal so, was uns in der Zukunft erwartet, sieht jetzt auch storytechnisch nicht so rosig aus, denn er hat gesagt, ja, Godzilla hatte ja auch mal ein Kind in den Toho-Filmen, da gibt es ja auch Mini-Godzilla und sowas. Und ja, das findet er so toll und er findet es richtig toll, wenn im nächsten Film dann Godzilla quasi den gleichen Part kriegt wie Kong jetzt in dem Teil, dass er halt auch ein kleines Mini-Mi kriegt. Und weißt du, diese Spiegelung von beiden, dass die beide gleich sind, weißt du? Mm. Nur das eine ist eine Echse und das andere ist halt ein Affe.
Das ist mir aber bisher auch schon ziemlich gut es ist schon durchgeklungen. Also ich brauche dafür nicht noch einen
Film. Ja, richtig. Und jetzt halt auch noch Mini-Godzilla und bla bla bla.
Aber die kann man bestimmt dann merchandise-mäßig verkaufen. Wenn er noch so Glubschaugen kriegt, ich würde den kaufen.
Ja, aber ich fand Mini-Godzilla auch schon in den Toho-Filmen eher nervig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Da gibt es bessere Parts, aber ich glaube nicht daran, dass Adam Wingard das gut hinkriegt.
Ja.
Und wir saßen ja gestern in der Pressevorführung und ich habe danach geschrien, der nächste Gegner muss Space Godzilla werden. Und tatsächlich, es gibt einige Zeichen, die auf Space Godzilla hindeuten. Es gibt wohl so eine Zeichnung im Film an so einer Wand, wo so Titanen sind und einer sieht aus wie Godzilla, nur mit Flügeln. Und es gab wohl mal für ein SNES-Spiel ein Space Godzilla mit Flügeln und da sind so Sterne dahinter. Das deutet also darauf hin, dass es einen Space Godzilla geben wird. Und ich meine,
ja, da
wir das haben ja schon so viele Gegner durch. King Ghidorah ist ja schon durch und sowas. Und so viele krasse, epische Gegner, außer Space Godzilla, sind jetzt nicht mehr da. Es gibt so Biollante noch, aber es sind alles so Gegner, also die, glaube ich, bringen die nicht. Das ist zu quirky. Mal sehen. Ich denke schon, dass der Film kommen wird. Der macht nämlich gerade echt Kohle an den
Kindern. Ja, aber man muss auch eine Sache noch sagen. Ich finde es gut, dass sie die menschlichen Figuren, die Storyline da so ein bisschen eingedampft haben. Dafür haben wir jetzt endlich mit Dan Stevens einen echt verdammt coolen Zahnarzt in diesem Film. Den professionellen Zahnarzt von Kong.
Eigentlich ist er so kompletter sein Chiropraktiker, sein
Zahnarzt. Er ist alles. Er kriegt
ich alles. Ich muss ihm noch eine Massage verpassen, so eine Kong-Massage. So eine
schöne Fußmassage für alle Fußfetische.
Hast du das Video gesehen, was ich gestern gepostet habe?
Ob man einen Furz von Kong überleben würde. Und ganz ehrlich, ich bin ja jetzt ein bisschen überambitioniert und ich würde sagen, ja, ich würde es überleben.
Allein die Druckwelle würde ich verkaufen. Also es gibt ein Video, ich weiß nicht, ob es verlinken
soll. Professionell.
Sehr professionell. Sehr gut gemacht. Wissenschaftlich analysiert, ob ein Godzilla Furz Menschen umbringen kann.
Aber ich behaupte,
und es ist eine toxische Waffe,
ja. Ich behaupte ja auch, dass ich einen Gorilla generell besiegen könnte in einem Faustkampf.
Nein. Ja, kommen wir lieber, bevor du dich übereinst, zum nächsten Film. Auch der ist
könnte ich Sidney Sweeney in einem Faustkampf besiegen? Das ist die richtige Frage.
Bist du Stefan Raab?
Oh Gott, Stefan Raab, ja.
Nein. Oh Gott, jetzt haben wir
damit nicht. Wollen wir nicht anfangen.
Nein,
damit wollen wir gar nicht anfangen.
Rede bitte über diesen Film.
Ich rede über den Film Immaculate, neuen Film mit Sidney Sweeney, die hat jetzt einen Lauf. Die hat ja wirklich. Wo die Lüge hinfällt, hat jetzt zuletzt gemacht, der so ein riesiger Rom-Com-Erfolg war. Und jetzt macht sie einen Nonnen-Horrorfilm, was so ein bisschen an Nunsploitation-Filme erinnert. Und ich bin mir sehr sicher, wirklich, ich lehne mich hier aus dem Fenster und würde sagen, dir würde der Film richtig gut gefallen.
Ist das so?
Ich glaube schon.
Habe ich denn die Handlung korrekt zusammengefasst?
Du hast die Handlung damit zusammengefasst, eine Nonne wird ohne Sex schwanger. Und das könnte man so behaupten,
okay.
Ja. Ich finde, der Film ist so abgefahren. Ich würde am liebsten jetzt spoilern, aber mache ich nicht.
Mhm.
In einem späteren Podcast oder so können wir da gerne mal drüber reden. Aber ich versuche es mal spoilerfrei so zusammenzufassen. Sidney Sweeney ist eine amerikanische Frau, die an ein italienisches Kloster gehen möchte, weil sie damals als Kind ein Wunder überlebt hat und sich seitdem her dem Glauben verschrieben hat. Und deswegen geht sie in dieses italienische Kloster. Und es ist ein bisschen strange da, denn da passieren sehr seltsame Sachen und auf einmal wird sie plötzlich schwanger. Und das Kloster denkt, du gebärst uns den neuen Messias. Und dann passieren immer nur noch weirdere Sachen. Und das ist ein wahnsinnig atmosphärischer Film und gibt einem direkt Bock auf Italien-Urlaub. Also wirklich.
Hat er denn, ich habe immer so Hoffnung bei Horrorfilmen, dass die so dieses Flair so von diesen alten klassischen Horrorfilmen, so ja? Exorzist, das oben, dass die so das ein bisschen ja, einfangen. Ja,
doch, doch schon. Ja? Und ich glaube, das macht er alleine schon mit der Kulisse, denn es sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Dieses Kloster, gewisse Anordnung da, die machen einfach Spaß, sich anzuschauen, denn es gibt da so ein Abendessen, die sitzen da zu Tisch und die Tischformation ist einfach ein Jesuskreuz halt. Also riesengroß sitzen die da an der Tafel da zu Abendessen und die Atmosphäre ist wirklich echt toll. Das Problem ist, der hat wirklich einige Jumpscare-Horror-Elemente, wo du so bist. Das rieche ich schon, aber trotzdem baut er auch sehr viel Atmosphäre auf. Ist nicht so schlimm, vor allem, weil der Film halt auch nur 90 Minuten lang ist. Er findet das Rad wirklich absolut nicht neu, aber sieht echt gut aus. Und man muss sagen, das ist ein absolutes Herzensprojekt von Sydney Sweeney gewesen. Sie hatte jetzt
produziert auch, ne?
Genau, sie hat es mitproduziert. Sie wollte eigentlich schon immer in diesem Film mitgespielt haben. Der ist aber niemals zustande gekommen. Und dann hat sie einfach die Rechte an diesem Film gekauft und gesagt, ey, wir holen uns jetzt einen Regisseur und dann machen wir da einen Film draus. Und das hat sie jetzt geschafft. Und ich muss sagen, Sydney Sweeney war auch erstaunlich gut in dem Film. Also man sagt ja auch immer so ein bisschen, ja, die kann eigentlich gar nicht so gut schauspielen, außer Euphoria. Aber ich fand sie echt ziemlich glaubhaft. Und vor allem hat sie zum Schluss nochmal so einen richtig krassen Moment. Und ich würde den Film wirklich echt weiterempfehlen. Wirklich vor allem, weil er nur 90 Minuten ist. Also der ist wirklich knackig, echt fies. Also hat auch wirklich fiese Sachen noch drin. Und der macht Spaß und ist so ein bisschen diese Kirchenästhetik. Ästhetik, oh Gott, Hilfe, jetzt krieg ich gar nicht mehr. Die holt mich immer ab. Und ich bin mir sehr sicher, dass du dir den auch anschauen wollen
würdest. Das wäre, glaube ich, für mich so ein Freitagabend-Kinofilm. So.
Ja, wirklich. Also der macht Spaß.
Okay, mal schauen, vielleicht schaffe ich das.
Ja. Wir haben zwar keinen so krassen Endmoment wie Sydney Sweeney in Immaculate, aber wir haben ein Ende immerhin, oder? Ja, wir kommen zu einem Ende. An dieser Stelle vielen lieben Dank, Marius, dass du mit mir hier ein bisschen über unsere Filmsammlung gequatscht hast und alles Mögliche. Und ihr könnt an der Stelle auch mal eine Frage beantworten bei Spotify, nämlich wie eure Filmsammlung aussieht. Wie viele Blu-rays habt ihr eigentlich, wie viele DVDs habt ihr? Stimmt da gerne mal ab und dann könnt ihr ein bisschen mit eurer Sammlung flexen. Also macht das gerne mal. Wir wären an der Stelle raus. Gebt uns doch gerne eine Bewertung auf allen Plattformen. Das würde uns sehr helfen. Und ansonsten hört auch gerne nächste Woche wieder rein bei Cinema Strikes Back. Macht's gut und tschüss.
Okay, ciao.
Host der Folge: Lennart Schmitz, Marius Stolz. Redaktion: Lennart Schmitz, Marius Stolz. Aufnahme: Tui Lindo. Schnitt: Tui Lindo. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt.
Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.
Das war ein Podcast von Funk.